Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der uns das heutige Urteil im Pellico-Prozess beschäftigt. Seit Monaten öffentlich ausgetragen und medial begleitet, nun werden Freiheitsstrafen verhängt. Und Gisèle Pellico, sie ist natürlich die Frau, die nicht nur für sich, sondern für viele Frauen gekämpft hat.
Ich denke auch an all die Opfer, die keine Anerkennung bekommen haben und deren Geschichten oft nicht erzählt werden. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten.
Wir fragen, was muss sich nach diesem Pellico-Prozess ändern? Um den Filmstandort Deutschland steht es nicht gut, weshalb seit Jahren an einem Filmförderungsgesetz herumgebastelt wurde, heute Abend im Bundestag beschlossen oder sagen wir mal so, das, was von dem großen, groß angelegten Vorhaben übrig blieb. Ein schwarzer Tag ist es auf jeden Fall für die Kulturszene in Berlin. Man hat in den letzten Wochen hart gekämpft gegen die Sparpläne des Senats. Am Ende hat es nichts gebracht. 131 Millionen Euro weniger für die Kultur. Darüber sprechen wir gleich. Kiss or kill her, ein Motto oder besser gesagt Nicht-Motto, das auch auf die drastischen Etatkürzungen zutrifft, die die Kulturszenen in Köln, München und Berlin betreffen. Für viele Einrichtungen, Programme und gerade die freie Szene werden sie nämlich das ausbedeuten. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat heute trotz der enormen Widerstände der Kulturschaffenden sein Sparprogramm beschlossen, über das wir hier bei Fazit ja auch mehrfach berichtet haben. 131 Millionen Euro fallen in der Kultur ab 2025 weg. Also man kann sagen, schon in wenigen Tagen. Und am Ende ist es die freie Szene, die davon umso mehr betroffen ist. Die etablierten Institutionen, die konnten in den Verhandlungen teilweise ja noch etwas erreichen. So wird zum Beispiel die Sanierung der Komischen Oper nun nicht gestoppt. Was diese beschlossenen Kürzungen für die freie Szene bedeuten, hat Wiebke Behrens vom BBK Berlin, das ist der Berufsverband Bildender Künstler, KünstlerInnen im Fazitgespräch vor der Sendung beschrieben. Hallo und guten Abend, Frau Behrens.
Hallo, guten Abend, Frau Schwarz.
Die Kulturszene hat sich in den vergangenen Wochen stark mobilisiert, protestierte immer wieder, brachte ihre Forderungen ein. Was würden Sie an diesem Tag sagen, Frau Behrens, hat es gebracht?
Also es hat auf jeden Fall innerhalb der Szene eine ganze Menge gebracht, dass tatsächlich überhaupt gar keine Bewegung da war im Sinne der maximalen Summe, die von Anfang an dann doch klar war, was gekürzt werden soll, also in welcher Höhe gekürzt werden soll, nämlich um diese 131 bis 133 Millionen Euro. Das hat mich doch erschüttert heute.
Es gab nun noch Änderungen, auch wenn die Summe absolut gesehen gleich bleibt. Kürzung des Etats um 12%. Steckte bei diesen letzten Anpassungen denn ein nachvollziehbares Konzept dahinter?
Also ein Konzept und eine Planbarkeit war ja die Kritik, die wir von Anfang an alle in unseren Einzelsparten und Bereichen hatten, in der bildenden Kunst, genauso wie in den darstellenden Künsten, und haben dann ja auch dieses Bündnis aus der Berliner Kulturkonferenz kommend gegründet. Berlin ist Kultur, und wir sehen also, dass in der bildenden Kunst und vor allen Dingen in der freien Szene insgesamt die Fragilität jetzt die Federn lassen muss. Also dass wirklich die Fragilität dieses Bereiches im Gegensatz zu den Institutionen letztendlich das Opfer ist dieses Kahlschlags.
Ein Kahlschlag. Was bedeutet der denn für die freie Szene? Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen, die jetzt drohen.
Also ich kann es natürlich aus der bildenden Kunst sehr gut sagen, dass wir vor allen Dingen für die Produktionsräume, also für die Arbeitsräume und die Ateliers, die wir ja seit 31 Jahren in einem sehr erfolgreichen Atelieranmietprogramm politisch als Interessen vertreten und sichern wollen, jetzt wirklich um gesamt 20% gekürzt werden. Also für Künstlerinnen und Künstler bedeutet das, sie unter Umständen keine Arbeitsräume mehr haben, sich keinen Raum mehr leisten können werden, indem sie produzieren können, indem sie arbeiten können. Das ist ein sehr großer Bereich, der uns betrifft. Das sind
Wie viele Leute sind davon betroffen? Ungefähr?
Wir können es nicht genau sagen. Wir haben 2600, 3000 Ateliers und Arbeitsräume in Berlin innerhalb des Arbeitsraumprogrammes, 60 Atelierhäuser, also auch organisierte Künstlerinnen und Künstler, die damit auch Synergien schaffen und gemeinsam an Orten arbeiten. Und wenn wir jetzt eine Kürzung von 18 Millionen hören und dazu noch auf 3 Millionen gekürzt sind, dann ist ganz klar, dass das auch noch nicht mal die Bestandssicherung wirklich leisten kann.
Die Mieten sind bekanntlich in den letzten Jahren enorm gestiegen, sodass viele Künstlerinnen und Künstler inzwischen ja auch außerhalb der Stadt im Umland sich niederlassen. Wenn man mal zurückdenkt, Berlin war nach dem Mauerfall ja ein Ort, an dem Menschen Räume besetzen konnten, in Häusern zusammenarbeiten konnten. Die Kreativszene hat den Leerstand genutzt. Heute, haben Sie ja auch gerade gesagt, ist das auch durch Fördermaßnahmen teilweise gesichert. Warum ist es so wichtig? Oder ich sag mal, was bedeutet das für ein Biotop wie Berlin, wenn Menschen an diesen Orten sich nicht mehr in Räumen austauschen können?
Genau, das ist ein großes Problem. Also ein Biotop kann eben auch kippen. Und das ist genau das, was jetzt eben wirklich droht. Wir haben im Rahmen der Gründung der Koalition der Freien Szene, was ja auch schon 2012 war, also auch schon eine ganze Weile her ist, gab es irgendwann mal den Begriff, Berlin hatte mal Platz wie Heu. Also nie Geld wie Heu, sondern Platz wie Heu. Und das war eine große Ressource, in der genau sowas stattfinden kann. Und da gab es in den letzten Jahren eine sehr vielversprechende Kulturpolitik, die wir wahrgenommen haben, wo auch Arbeitsraum und Platz und Denkraum und Produktionsraum auch für Diversität war. Also Diversitätsentwicklung ist ja auch etwas, was einfach jetzt gekappt wird. Wenn der Diversitätsfonds fast genullt ist, dann ist auch so ein Raum für marginalisierte Gruppen, für Menschen, die von Kunst und mit Kunst leben und die einen wichtigen Bestandteil auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts ausmachen, diesen Anspruch überhaupt nicht mehr erheben können, weil Raum der Luxusartikel dieser Stadt ist. Und eigentlich ist der Luxus eben nicht das, was Berlin ausmacht, sondern die Kunst und Kultur und möglichst die Zugänglichkeit für alle.
Joe Giallo hat ja in diversen Diskussionen seine Haltung zum Ausdruck gebracht, die ungefähr lautet, wer am Markt nicht bestehen kann, der schafft es halt nicht. Welchen Begriff, welche Definition von Kunst und Kultur würden Sie dem entgegensetzen?
Na, es ist eine Notwendigkeit, dass es ein Pakt ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also Kunst und Kultur greift in so viele Bereiche des Lebens ein und die kulturelle Bildung in den Schulen, die Musik, die Kunst in allen ihren Facetten, die Niedrigschwelligkeit und die Zugänge für ganz andere Lebenskonzepte und Weltbilder, das öffnet ja ganz andere Räume und sich diesen Chancen und diesen Zukunftsvisionen mit so einer Planlosigkeit und so einer Kahlschlagmentalität jetzt komplett zu verschließen, denn ist mir unverständlich. Also wirklich zu überlegen, was kann denn jetzt noch kommen? Und was kommt? Es kommen weitere Kürzungen. Wir sind ja damit noch nicht durch. Das war ja der Nachtragshaushalt. Wir stehen jetzt ab Januar ja wieder vor Kürzungen und ein Haushaltsplan wird zusammengestellt, der letztendlich fast bei Null anfangen kann, denn jetzt ist gar nicht mehr klar, was wird denn gesichert und was wird noch in weiteren Kürzungsrunden dem Ganzen zum Opfer fallen.
Welche Rolle hat denn Joe Giallo jetzt da gespielt in diesen Verhandlungen beziehungsweise in diesen Kürzungen? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich habe ihn als relativ hilflos, sprachlos wahrgenommen und auch nicht sein Potenzial oder die Erwartungen, die wir alle an ihn hatten, erfüllend. Und das kann man ihm natürlich zum Vorwurf machen. Auf der anderen Seite hat er nun auch wirklich einen komplett anderen beruflichen Kontext und kommt vielleicht aus der Wirtschaft, aber auch da nicht aus der Wirtschaftspolitik. Und deshalb ist auch der Kulturbegriff vielleicht auf der einen Seite schwierig gleichzeitig oder für mich jetzt erstmal schwierig zu erkennen, wo ist denn da überhaupt eine Linie? Und gleichzeitig sind wir in unseren Bereichen, in den Jobs, in dem, wie wir für die Kunst und Kultur auch kulturpolitisch ja kämpfen, sind wir es gewohnt, sehr eng und kooperativ, trotz Dissensen und Dissonanzen mit der Kulturverwaltung und der Kulturpolitik, der Exekutiven und der Legislativen zusammenzuarbeiten und uns zu streiten und auch wirklich die Gegensätze auch mal auszufechten und auszuhalten oder wenigstens auszusprechen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Das heißt, wir haben es aus meiner Sicht nicht geschafft, ihn in unsere Praxis der kulturpolitischen Arbeit und der Kulturarbeit einzubinden, sondern es gab keinen Dialog. Es gab da nicht wirklich das, was unsere Arbeitspraxis ist.
Der wird ja auch als künftiger Kulturstaatsminister gehandelt unter der Hand, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt. Was ist dann, sage ich mal, für die gesamtdeutsche Kulturlandschaft zu erwarten?
Da habe ich keine Fantasie.
Frau Behrens, wie geht es denn jetzt weiter?
Das ist eine gute Frage. Also Kunst im Stadtraum ist ja auch noch mal eine weitere große Kürzung gewesen. Das heißt, auch da gibt es eine große Visionslosigkeit. Wo findet denn jetzt überhaupt noch Kunst statt, wenn wir sagen, die Räume brechen weg, aber auch der öffentliche Raum soll nicht mehr mit Kunst bespielt werden? Das ist mir auch kaum vorstellbar. Gleichzeitig werden wir natürlich nicht aufhören, für die Kunst in dieser Stadt zu werben und auf Politikerinnen zu hoffen, die das nicht nur verstehen und uns Verständnis entgegenbringen, sondern wirklich auch politisch zu handeln und wieder den Raum aufzumachen, dass eine Investition in die Kunst und Kultur wirklich das ist, was Berlin als Markenkern und als Zukunft auch wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal bewahren wird.
Wiebke Behrens über die nun beschlossenen Kürzungen des Berliner Kulturetats um 133 Millionen Euro und die Folgen für die freie Szene. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Schwarz.
Die Berliner Regierung, insbesondere Kultursenator Joe Giallo, hat sich mit diesem radikalen Sparkurs bei vielen ins Aus geschossen. Vertrauen, so kommentiert unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak, nach kurzer Zeit dahin.
So schnell hat noch kein Kulturpolitiker das Vertrauen von Intendanten, Regisseurinnen, von Musikern und Tänzerinnen, Museumsdirektorinnen und Kulturmanagern verspielt. Gerade einmal 4 Wochen hat es gedauert. Das dürfte eine Rekordzeit sein. Herzlichen Glückwunsch, Joe Giallo. Es fing an mit einer ominösen Liste, auf der haarklein vermerkt war, wer und was in kürzester Zeit abgewickelt und aufgelöst werden sollte. Der eintrittsfreie Museumssonntag spart auf einen Schlag 2 Millionen Euro. Der Ausstieg Berlins aus dem Humboldt-Forum spart 3,6 Millionen. Das geht gar nicht? Egal. Das Deutsche Theater minus 3 Millionen. Dann sind die Pleite? Macht nichts. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Wer sie aufgestellt hat, hat nicht die geringste Ahnung von Kultur. Aber was hat der zuständige CDU-Kultursenator gemacht, als die Haushälter und Fraktionsspitzen von CDU und SPD diese Liste aufstellten? Vermutlich prestigeträchtige Veranstaltungen, Preisverleihungen und Premieren besucht und anschließend coole, inhaltsleere Insta-Reels gepostet. Und als der frühere Musikmanager auf seine politische Verantwortung hingewiesen wurde, schob er die weiter Richtung Senat, verwies auf die Prioritäten der schwarz-roten Koalition, die, leider, leider, nicht bei der Kultur lägen. Joe Giallo hat seine ureigenen Aufgaben so stark vernachlässigt, dass andere einspringen mussten, um das Schlimmste zu verhindern. Wie sagte ein bekennender Schlagerfan und einflussreicher Sozialdemokrat hinter vorgehaltener Hand? Dass ich mal zu einem Kulturlobbyisten werden würde, hätte ich auch nicht gedacht. Das Gleiche gilt für den regierenden Bürgermeister Kai Wegner, CDU, ebenfalls bekennender Fan von Helene Fischer und eher selten Premierengast in der Schaubühne. Ob Kai Wegner den Wert von Kultur erkannt hat, das bleibt sein Geheimnis. Allerdings verfügt er über politischen Instinkt und der hat ihm gesagt, dass die Hauptstadt einen gewaltigen Imageverlust erleidet, sollten die Kürzungen 1:1 umgesetzt werden. Deshalb lud er kurzerhand Intendanten, Museumsdirektorinnen und andere ein. Der Kulturhaushalt wurde daraufhin noch einmal leicht umgeschichtet. Heute in seiner Regierungserklärung sprach Kai Wegner nun davon, das Vertrauen wiederherstellen zu wollen und die Strahlkraft der Berliner Kultur zu sichern. Die Sanierung der Komischen Oper werde nun doch nicht gestoppt, hieß es auch noch vom regierenden Bürgermeister. Wo das Geld dafür herkommen soll, sagte er nicht. Nur wenig später stimmte das Abgeordnetenhaus dem vorher vereinbarten Sparhaushalt zu und damit auch der Streichung von 10 Millionen Euro für die Sanierung der Komischen Oper. Trotz der vorherigen Ankündigung des regierenden Bürgermeisters. Vertrauen wiederherstellen sieht anders aus.
Ein Kommentar von Claudia van Laak zu den nun beschlossenen Kürzungen des Kulturetats in Berlin. Fazit, die Kultur vom Tage. Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung gehört zu den Theaterklassikern, die kaum noch auf die Bühne kommen. Das Stück ist seit jeher für seinen Sexismus berüchtigt. Schließlich wird eine Frau von ihrem Ehemann durchaus gewalttätig gezähmt. Die Autorin Katja Brunner hat das offenbar besonders gereizt. Sie hat die shakespearische Grundlage feministisch gebrochen und daraus einen neuen Text entwickelt, der heute am Deutschen Theater zur Uraufführung kam, der Zähmung Widerspenstigkeit. Regie Pinar Karabulut, die ja demnächst mit Rafael Sanchez das Zürcher Schauspielhaus übernimmt. Unser Kritiker André Mumot hat den Abend für Fazit mitverfolgt und er ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Ist in dieser Überschreibung überhaupt noch etwas von Shakespeares Zähmung übrig?
Naja, von dem Stück ist schon einiges übrig. Da gibt es immer wieder kleinere Szenen aus dem Shakespeare-Stück, die da heute Abend gespielt werden oder gespielt wurden. Interessanterweise nicht die Zähmung. Die findet auf der Bühne nicht statt, sondern es geht mehr um die Grundkonstellation, dass es da diese Katharina gibt, die übrigens, wenn sie gespielt wird, an dem Abend von Regine Zimmermann gespielt wird, dass die irgendwie unter die Haube gebracht werden muss, damit die jüngere Schwester heiraten kann, die will aber nicht. Das ist das, was von dem Shakespeare-Stück übrig geblieben ist. Aber es geht noch um sehr viel mehr und es ist natürlich eine wirkliche moderne Überschreibung. So beginnt schon der Abend und das klingt so.
Eine Zerschreibung für dich und dich wegen deiner lieblichen Eierstücke. Viele Stücke für viele Eier. Eine Zerschreibung für alle Katharinas. Gnädig, großartig und verworren. Eine Zerschreibung für Dorota.
Ja, hier taucht ein zweiter Name auf, der ganz wichtig ist, auch für das Stück von Katja Brunner. Das ist diese Dorota. Da geht es um eine Frau, die von ihrem Ex-Partner in Potsdam ermordet wurde. Das ist eigentlich, scheint mir, der eigentliche Ausgangspunkt für diese Zerschreibung, wie es hier heißt, des Shakespeare-Stückes. Also die Frage, was für Gewalt passiert in unserer Gesellschaft täglich? Welche Gewalt wird an Frauen ausgeübt? Sehr häufig eben von Partnern in der familiären Situation. Das ist das, was die Autorin hauptsächlich interessiert. Und das wird in verschiedenen Szenen abgearbeitet im Laufe des Abends.
Also mehrere Aspekte. Ist es denn Katja Brunner gelungen, die miteinander zu verbinden?
Also ich würde sagen, nicht besonders gut auf einer sprachlichen Ebene. Das ist das Problem, was ich mit diesem Stück habe. Das sind wahnsinnig wichtige Themen, die da verhandelt werden. Da geht es auch um die Rollenbilder der Frau in Beziehungen. Da geht es um die Situation von Frauen in den Wechseljahren und immer wieder eben um Gewalt und um die aktuellen Krisen der Femizide in unserer Gesellschaft. Das sind wahnsinnig aufgeladene und wichtige Szenen. Aber was die Autorin macht, ist, dass sie das in so ein endloses Sprachspiel versetzt. Das erinnert stark an die Texte von Elfriede Jelinek, ist aber nicht ganz so scharf und klar, sondern es meandert so vor sich hin. Es sind so rhetorische Kunststückchen, die da die ganze Zeit durch Assoziationsketten durchgespielt werden. Jedes Wort wird quasi ergänzt durch ein ähnlich klingendes Wort und durch Stabreime und dann klamaukt sich und witzelt sich das da auch so ein bisschen durch. Und ich hatte immer wieder im Laufe des Abends das Gefühl, ich hätte am liebsten gesagt, sprecht es bitte aus, sprecht es mal ganz klar aus und bringt es auf den Punkt, worum es geht, worum es bei dieser Gewalt geht, was in der Gesellschaft wirklich stattfindet. Eine Sachlichkeit habe ich da sehr stark vermisst und das hat an diesem Abend für mich einfach auch nicht gut zusammengepasst, so ein Thema zu wählen, ein bisschen Shakespeare reinzubauen und dann das mit dieser Sprache abzuarbeiten.
Inszeniert wird das Ganze von einer, ja, doch ziemlich angesagten Regisseurin, Pinar Karabulut, ist bekannt für ihre quietschbunten feministischen Arbeiten mit, ja, so popkulturellen Referenzen, auch in dieser Regiearbeit von heute Abend?
Ja, und da kommen wir jetzt mal zum positiven Aspekt. Das Ganze war dann doch ein beeindruckender Abend. Also trotz des Textes muss ich sagen, auch wenn der Text natürlich auch starke Momente hat, aber wirklich stark ist die visuelle, die inszenatorische Umsetzung von Pinar Karabulut. Sie hat da mit einem großartigen Bühnenbild von Michaela Pflück auch gearbeitet, das auf der Drehbühne arrangiert ist. Da gibt es einen Wachturm und so verschiedene Zimmer, ein Fitnessstudio, ein Schlafzimmer, einen großen Bankettsaal. Da werden dann die einzelnen Szenen aufgeführt und sieben Darstellerinnen, großartige Darstellerinnen, stehen da auf dieser Bühne, die sich immer wieder dreht. Und die Regisseurin erlaubt denen eine große Spielfreude. Lebensfreude. Also ein Humor, eine Warmherzigkeit, auch eine echte, wahrhaftige Verzweiflung. Diesen Darstellerinnen nehme ich die ganze Zeit ab, was ich dem Text nicht so richtig abnehmen kann, dass es um wichtige Dinge geht, die aber auch mit einer Freiheit, mit einer Großzügigkeit durchgespielt werden. Es gibt ganz viele kleine Parallelaktionen hinten auf der Bühne, vorne auf der Bühne. Es ist immer was zu sehen. Es sind mit ganz vielen wunderschönen kleinen szenischen Elementen wird da gearbeitet. Da hat sich die Regisseurin wieder mal sehr viel einfallen lassen, ohne dass es jemals überladen wirkt. Also das ist schon ein Kunststück für sich.
Und die Frauen, die weiblichen Rollen, sind es einfach deshalb weibliche Rollen, weil es eben Frauen sind?
Ja, die spielen auch Männer oder männlich gelesene Gestalten, die sie dann zu Frauen umbauen. Das ist also so ein Ermächtigungsstück, in dem auch plötzlich die männlichen Rollen Frauen sind. Das sind dann nicht Herren, sondern Herrinnen. Und die Darstellerinnen machen sich das zu eigen, die parodieren dann auch so ein paar männliche Eigenschaften. Aber eigentlich geht es eben auch um so eine Repräsentation von Frauenbildern und von einer weiblichen Stärke und einer weiblichen Kraft. Die singen dann am Ende, die haben einen großartigen Schluss, nachdem sie so eine Art Exorzismus aufgeführt haben, machen sie eine riesen Popnummer da auf der Bühne. Also ich würde sie gerne mal nennen: Maren Eggert, Lorena Hanschin, Katria Lehmann, Daria von Löwenich, Abak Safei, Rath, Nathalie Selig und Regine Zimmermann. Ein fantastisches Septett da heute Abend auf der Bühne. Die machen einen großen Spaß und schaffen es trotzdem, dass man das Thema ernst nimmt, weil die da mit Herzblut dabei sind und weil die Regisseurin ihnen große Spiellust ermöglicht.
Also ein Abend wie gemacht für diese Fazitausgabe auch, denn wir sprechen gleich auch noch über das Urteil im Vergewaltigungsprozess um Gisèle Pelicot. Danke, André Mumot.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Trotz besonderer Vorkehrungen sind Archive, Bibliotheken oder Museen nicht gegen Katastrophen gefeit. Unwetter oder Brände können Kulturschätze vernichten. Im baden-württembergischen Ludwigsburg ist deshalb der bundesweit zweite mobile Notfallcontainer vorgestellt worden. Beteiligt an dieser rund 250.000 Euro teuren fahrbaren Werkstatt sind die Württembergische Landesbibliothek, das Landesarchiv Baden-Württemberg und die Feuerwehr des Landeskreises Ludwigsburg. Der deutschlandweit erste war 2020 in Köln vorgestellt worden. Damit soll sichergestellt werden, dass im Katastrophenfall wertvolle Güter gerettet werden können. Im Container können Bücher, Archivalien oder Kunstwerke schnell erfasst, gereinigt und sicher verpackt werden. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Restaurierung zu einem späteren Zeitpunkt. Nach den Schließungen und Zugangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen in den Kultureinrichtungen in Deutschland 2022 und 2023 deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen beispielsweise die Besucherzahlen in den deutschen Kinos 2023 auf 95,7 Millionen und damit um 23% im Vergleich zu 2022. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie wurde aber noch nicht wieder erreicht. Einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen konnten sowohl Museen und Theater verzeichnen. Die Museen verzeichneten demnach 2022 einen Anstieg ihrer Besucherzahlen um 110% gegenüber dem noch stark von den Pandemiebeschränkungen geprägten Vorjahr. Die Aufnahme in die Ehrenlegion ist die ranghöchste Auszeichnung Frankreichs. Deswegen haben mehr als 130 Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Gesellschaft Präsident Macron dazu aufgefordert, bestimmte Mitglieder zu suspendieren. In einem offenen Brief, der in der Zeitung Libération veröffentlicht wurde, plädieren sie dafür, Mitglieder der Ehrenlegion, die der sexuellen Gewalt beschuldigt werden, zu suspendieren. Dazu gehört etwa der Schauspieler Gérard Depardieu, gegen den wegen Vergewaltigung ermittelt wird und mehrere Beschwerden wegen sexueller Gewalt vorliegen. Im Januar hatte auch die Kanzlei der Ehrenlegion ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Unterzeichner des Briefes schreiben wörtlich: Die Ehre ist ein Kardinalwert unserer Republik. Die Ehrenlegion ist ihre höchste Verkörperung. Sie sind der Meinung, dass diese Ehre durch Ordensträger, die sexistischer und sexueller Gewalt beschuldigt werden, beschmutzt wird.
Dieser Prozess hat ein Beben ausgelöst. Wochen, ja monatelang sorgte Gisèle Pelicot für Aufsehen. Die Frau, die jahrelang von ihrem Ehemann betäubt und von ihm und anderen Männern vergewaltigt wurde. Mit 71 Jahren ging sie an die Öffentlichkeit, wurde zur mutigen Repräsentantin jener Frauen, die ähnliche Schicksale haben und darüber schweigen. Der Fall Pelicot hat die Öffentlichkeit weit über die Grenzen Frankreichs erschüttert. Heute wurde das Urteil in diesem Prozess gesprochen, über das ich gleich mit Sheila Bechtschat sprechen werde. Zunächst aber eine Zusammenfassung von Franziska Fiedler.
Sie wird gefeiert wie eine Heldin, Gisèle Pelicot, als sie am Morgen beim Gericht in Avignon ankommt. Sie wirkt ruhig, würdevoll, lächelt sogar ein wenig. Wie es in ihr aussehen mag, man kann es sich kaum vorstellen. Etwa um 9.40 Uhr dann die Urteilsverkündung. Das Urteil gegen Giselles Ehemann zuerst. Er wird schuldig gesprochen wegen schwerer Vergewaltigung und bekommt eine Haftstrafe von 20 Jahren. Alle anderen Männer, die sich an Giselle vergangen haben, ebenfalls schuldig. Sie bekommen zwischen 3 und 15 Jahren. Giselles Reaktion direkt danach. Sie respektiert die Entscheidung des Gerichts. Man merkt ihr an, wie bewegt sie ist. Giselle liest ein Statement vor mit ernster Miene und fester Stimme. Sie bedankt sich bei ihren Unterstützern, ihren Anwälten, sogar bei der Presse. Und sie denkt als erstes an ihre Kinder und ihre Enkelkinder, sagt sie. Und ich denke auch an all die Opfer, die bislang noch keine Anerkennung bekommen haben. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten. Ihre Kinder sind heute mit im Gericht. Sie äußern sich nach dem Urteil enttäuscht. Das Urteil gegen ihren Vater hatte zwar auch die Staatsanwaltschaft so gefordert, die Urteile gegen die 50 anderen Männer fallen aber zum Teil deutlich geringer aus. Das sieht auch die Anwältin von Dominique Pelicot kritisch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Herr Pelicot nicht zwingend der Chef des Orchesters ist und die anderen nicht nur Musiker. Aber das Gericht hat jetzt den Chef des Orchesters verurteilt, weil es einen Unterschied zwischen ihm und den Musikern gemacht hat. Dominique also als Chef des Orchesters. Er hat seine Frau zahlreichen Männern im Internet angeboten und sie zu sich nach Hause eingeladen, wo sie Giselle vergewaltigten. Seine Musiker hatten sich zuletzt immer wieder damit verteidigt, dass sie nicht gewusst hätten, dass Giselle betäubt war. Draußen vor dem Gerichtssaal haben sich Menschentrauben versammelt. Sie halten Transparente mit Aufschriften wie »Danke für deinen Mut, Giselle« oder »Damit die Scham die Seite wechselt«. Diese Frau drückt aus, was viele hier fühlen. Wir wollen Giselle Danke sagen. Danke für ihren Mut. Danke, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt haben, die jetzt unsere ist. Aber einige sind wütend nach dem Urteil. Im Durchschnitt sind bei Vergewaltigungsprozessen in Frankreich in den letzten Jahren 11 Jahre verhängt worden. Viele Urteile in diesem Prozess sind zum Teil niedriger. Für Giselle ist es trotzdem ein Sieg. Sie wollte diesen öffentlichen Prozess, hat das sogar mit ihren Anwälten durchgesetzt. Sie wollte, dass all die Videos gezeigt werden, damit die Abgründe der Täter deutlich werden. Und sie sagt jetzt:
Je n'ai jamais regretté cette décision.
Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich habe Vertrauen darin, dass wir als Gesellschaft einen Weg finden, wo jeder, Mann und Frau, in Harmonie und gegenseitigem Respekt zusammenleben kann.
Dans le respect et la compréhension mutuelle.
Ob die Urteile noch angefochten werden, ist zurzeit noch nicht klar. Frankreich werden sie trotzdem nachhaltig verändert haben.
Soweit der Bericht von Franziska Fiedler. Im Studio bei mir ist jetzt Sheila Bechtschat, Journalistin, Publizistin und Moderatorin. Vor kurzem ist auch ihr Buch »Söhne großziehen als Feministin« erschienen. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Sheila Bechtschat, jetzt haben wir monatelang diesen Prozess mitverfolgen können, weil er ja auch ausdrücklich auf Wunsch von Gisèle Pelicot öffentlich stattfand. Ist es nun ein gerechtes Urteil, dieses heutige Urteil?
Ja, das ist natürlich ein großes Wort, das mit der Gerechtigkeit. Ich würde jetzt sagen, heute kann man sagen, es wurde Recht gesprochen und auch insofern natürlich endlich gab es mal einen Vergewaltigungsprozess, bei dem dem Opfer wirklich nichts untergeschoben wurde, wo wirklich das Opfer komplett auch frei von jeder Schuld geblieben ist, auch wenn ja sogar auch die Verteidigung das versucht hat, immer wieder zu konstruieren. Immerhin ist man auch zu einer ganz klaren Antwort über diese Männer gekommen. Es gilt überhaupt keine, ja, sagen wir mal, Verniedlichung wie sonst, also die schwere Nöter oder sonst was. Und auch, es wurde nicht von den Monstern von Avignon gesprochen, sondern einfach diese Männer, die sehr, sehr gewöhnliche Leben geführt haben, haben diese Verbrechen begangen. Also all das, würde ich sagen, kommt sozusagen dem Rechtsprechen zugute. Aber ob es wirklich jemals einen Ausgleich geben kann für diese Verletzung von physischer Integrität, von psychischer Integrität? Das ist eben die große Frage. Und natürlich hat Gisèle Pélicaud ein Wahnsinnsexempel statuiert mit ihrem Mut, auch sich dem immer wieder so zu stellen. Und trotzdem muss man ja am Ende von diesem Tag sagen, es ist trotzdem irgendwie eine riesige Wunde aufgeklafft, für Frauen in dieser Welt festzustellen, dass wir 2024 sehr, sehr verletzlich immer noch sind und sogar in unserem Privatesten sehr verletzlich sind, also in unserem eigenen Zuhause, bei unserer eigenen Familie.
Ja, das ist die Frage, ob dieser Prozess denn auch Wege aufzeigt, zum Beispiel für Anklagen, bei denen die Sachlage nicht so eindeutig ist. Was ja meistens der Fall ist bei Pélicaud, gab es Beweisbilder? Anderen Frauen wird ja, Sie haben das gerade schon angedeutet, gerade auch wenn sie betäubt wurden, ihre Urteilskraft und ihre Erfahrung ja auch häufig abgesprochen.
Das muss eigentlich eine der Wirkungen dieses Urteils sein und dieser Monate seit September, seit wir dem zusehen durften, dass nicht jede Frau diese Öffentlichkeit über sich ergehen lassen muss, wie es Gisèle Pélicaud für sich gewählt hat, auch für ihre Familie gewählt hat, ihre Kinder gewählt hat. Dass der Frau natürlich viel, viel schneller auch Glauben geschenkt wird, dass nicht diese Art von Bloßstellung notwendig ist, dass wirklich, wirklich eingesehen wird, dass es da sich dabei um eine Straftat gehandelt hat und vor allem, dass es sich um eine Sexualstraftat gehandelt hat, wo es überhaupt kein Einverständnis der Frau gab. Und ich glaube, diese Wirkung, die wir heute auch erzielen müssen über dieses Urteil hinaus, ist tatsächlich hinzukommen zu diesem Ja ist Ja. Also es hat ja lange gedauert, bis wir überhaupt zu einem Nein ist Nein gekommen sind. Seit 2016 ist es ja in Deutschland auch Gesetz. Aber ich glaube, genau dieser Fall zeigt ja, das ist auch nicht ausreichend. Es muss zu einem Ja ist Ja kommen.
Gisèle Pélicaud hat in diesem Prozess unter anderem gesagt, es wird Zeit, dass Vergewaltigungen endlich nicht mehr banalisiert werden in einer patriarchal geprägten Gesellschaft. Und sie ist ja auch für ihren Mut, für ihr Standing zu Recht gefeiert worden. Was passiert dann?
Das ist richtig, dass wir das jetzt nochmal hier benennen, weil ich glaube, das ist auch genau das große Problem. Und ich glaube, diese Entwicklung, die wir an dieser Frau Gisèle Pélicaud sehen durften, eine Frau, die ja, als sie das erste Mal auf der Polizeistation war und ihr die ersten Bilder gezeigt wurden, gesagt hat, sie will nichts mehr sehen, die ja auch noch erstmal ihrem Mann die Tasche gepackt hat für das Gefängnis und dann sich in einen Prozess ja auch selber begeben hat, sich dann all diese Videos angeguckt hat und sich dann entschieden hat, das muss in die Öffentlichkeit gehen und sich dann immer, wenn sie dann eben auch vor Gericht war, wenn sie beigewohnt hat, diesen Verhandlungen immer wieder betont hat, dass sie auch für die anderen Frauen dort ist und jetzt ja auch heute in ihrem sozusagen Schlussstatement nochmal betont hat, dass sie das auch für alle anderen Opfer von Gewalt getan hat, dass es ein Kampf ist, den man gemeinsam führen muss. Ich glaube, all das muss jetzt auf jeden Fall mitgetragen werden.
Vielleicht kommen wir noch mal so auch auf die Rezeption zurück. Sie haben ja eben auch gesagt, Männer wurden als Männer bezeichnet und nicht als Monster. Wir haben diese 1,72-jährige Frau gesehen. Also das ist wahrscheinlich auch noch mal was von der Wahrnehmung etwas anderes, als wenn da eine sehr, sehr junge Frau stehen würde, also eine reife Frau. Welche Rolle kommt denn den Medien auch bei solchen Berichterstattungen zu? Welche Verantwortung?
Ich glaube, in diesem Fall haben wir jetzt gesehen, dass es eine sehr sich wandelnde Berichterstattung gibt, zum Glück. Es gab, glaube ich, noch einige Details, wo ich sagen würde, es wurde dann doch sehr stark verkürzt. Oft auch, wenn über Dominique Pélicaud gesprochen wurde, wurde ja immer nur dieser Halbsatz beigefügt. Er hat seine Frau betäubt und dann eben zur Vergewaltigung angeboten. Allein das ist natürlich furchtbar. Und ich glaube, all das muss man sich natürlich auch weiterhin vor Augen führen, dass das ein sehr, sehr gewöhnlicher Mann war. Ein Mann war, dem seine Frau vertraut hat. Und sich das vor Augen zu führen, und das ist natürlich auch dann wiederum gelungen, daraus eben nichts zu konstruieren, im Sinne von, das ist etwas völlig Außergewöhnliches, war ja auch insofern nicht möglich, als dass es so viele Männer waren, die sich dann auch an ihr vergangen haben. Und dann eben diese, wie Sie sagen, richtigerweise, eine reife Frau da zu sehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Schritt gewesen von Gisèle Pélicaud, diese Veröffentlichung zuzustimmen, weil ich glaube, es zeigt einfach, dass Sexualverbrechen, also auch wirklich gar nichts mit irgendetwas wie einer Zuwendung zu tun haben, was man ja versucht dann auch oft zu konstruieren. Es war eine absolute Objektivierung dieser Frau, dieser gestandenen Frau. Und ich glaube, all das zeigt uns das wahre Grauen von Sexualverbrechen, dem wir wirklich damit auch ins Auge sehen müssen. Und ich wünsche mir das sehr, dass dieser Tag jetzt nicht einfach zu Ende geht, dass wir unsere Bewunderung weiterhin für Gisèle Pelicot behalten. Und gleichzeitig muss auch bleiben diese Entrüstung. Und es muss wirklich dieser Aufschrei anhalten und er muss auch in etwas münden. Und ich glaube, er muss unbedingt in Gesetzesänderungen münden, aber er muss auch gesellschaftlich in etwas münden. Und ich bin ja heute hier auch als Autorin eines Buches, wo ich über meine Söhne geschrieben habe. Und ich muss schon sagen, also dieser Fall hat wahnsinnig viel in mir bewegt, weil ich gemerkt habe, wir haben überhaupt gar kein Konzept, wie wir Jungs, wie wir Männer tatsächlich großziehen und erziehen in dieser Hinsicht. Und dieser Fall hat mich eigentlich zu dem Schluss gebracht, zu sagen, es braucht wirklich eine Erziehung, es braucht eine Schulbildung zu diesen Themen, zu dieser sexuellen Integrität, zu dem Thema Macht und Sexualität. Und wir dürfen da, glaube ich, auch gar nicht so zimperlich umgehen. Und ich glaube, dieser Spruch, der ja sozusagen das Motto geworden ist, der Slogan geworden ist, die Scham muss die Seite wechseln, hat ja auch insofern eben diese Bedeutung, dass diese Verantwortung muss ja auch die Seite wechseln. Also wir müssen wirklich tatsächlich dazu kommen, diese neuen Männerbilder zu schaffen, diese neuen Ideen auch zu schaffen, weil wir ja sehen, da ist ganz, ganz tief eine Struktur auch in den Männern drin, die ihnen einfach die Erlaubnis geben, sich einer Frau derart zu bemächtigen.
Sheila Bechtschat über den Prozess und das Urteil im Fall Pelicot. Vielen Dank für diesen Besuch hier im Studio.
Vielen herzlichen Dank.
Zu Beginn dieser Ausgabe sprachen wir über die Kürzungen im Berliner Kulturetat, die heute auch nochmal von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth heftig kritisiert wurden. Sie wiederum hatte ja eine groß angelegte Reform der Filmförderung versprochen, von der zumindest zwischenzeitlich nicht viel übrig zu bleiben schien. Immerhin das wichtigste Gesetz für den Bereich der Kultur der letzten Jahrzehnte, denn als Filmproduktionsstandort ist Deutschland international nicht mehr konkurrenzfähig. Und die Filmförderung, so wie sie existiert, die passt eben auch nicht mehr in die veränderte Medienlandschaft. Am Ende dieses Tages wurde tatsächlich das neue Filmförderungsgesetz verabschiedet. Und wie das genau aussieht, das kann nun Christian Berndt erklären. Zunächst aber noch mal kurz, Christian, ein Bericht zur Lage. Volker Schlöndorff, der hat heute in der FAZ noch mal gewarnt, dass mit dem Filmförderungsgesetz heute quasi über das Überleben des deutschen Films entschieden würde. Ist die Lage denn so dramatisch?
Ja, also was die Dramatik der Situation des deutschen Films betrifft, da sind sich, glaube ich, in Politik und Branche alle einig. Also Claudia Roth hat ja selbst immer gesagt, Ziel dieser großen Reform ist es, dass der deutsche Filmproduktionsstandort international endlich wieder konkurrenzfähig wird. Das ist ja nach einhelliger Meinung nicht. Also zum Beispiel Studios wie Babelsberg stehen leer im Moment. Großproduktionen wie im Westen nichts Neues werden ins Ausland verlegt. Und zum Beispiel haben in einer Umfrage im Dezember 70% der Filmproduzentinnen und Produzenten gesagt, wenn die Reform nicht kommt, dann verlagern sie nächstes Jahr ihre Produktion ins Ausland. Also und dieses heute verabschiedete Filmförderungsgesetz, das ist halt so dieser zentrale Baustein, um dann den deutschen Film wieder zu stärken. Weil die Filmförderung in Deutschland gilt als zu kompliziert, langwierig, bürokratisch. Also die Verfahren dauern zu lange. Das würde die Kreativität der Filmschaffenden einschränken. Der Film würde dadurch unaktuell, anders als in Frankreich, wo man einen Film hat, der am Puls der Zeit ist und so weiter. Und es fehle deswegen dem deutschen Film auch an der internationalen Ausstrahlung, übrigens auch im eigenen Land. Also dieses Jahr gab es einen Tiefpunkt des deutschen Marktanteils in den deutschen Kinos. Und dann die Filmförderung insgesamt, die würde halt eben nicht mehr auf die moderne digitale Medienlandschaft passen. Die Einnahmen sind gesunken der Filmförderungsanstalt. Also da liegt viel im Argen.
Okay,
sozusagen.
Das hört sich relativ dramatisch an. Welche Antworten liefert denn da jetzt das neue Gesetz? Ist es der große Entwurf, der große Wurf geworden?
Also wenn man jetzt rein das Filmförderungsgesetz nimmt, da gibt es tatsächlich einiges Lob aus der Branche. Also es heißt, aus der Produktionsallianz, das ist ein großer Schritt, der bisher so nicht gewagt wurde. Und es wird positiv so angemerkt, also die Filmförderungsanstalt wird in eine Agentur umgewandelt mit Serviceleistungen, Beratungen. Und dann werden die Genehmigungsverfahren vereinfacht. Also es gibt eine automatische Filmförderung jetzt. Vorher gab es so diese langwierigen Gremienentscheidungen. Die Gremien sind abgeschafft. Und dann gibt es ein Referenzmodell, für die den kommerziellen Erfolg und Festivalerfolg von Filmen belohnt. Und das gibt den Filmschaffenden wieder Geld für nächste Projekte. Das Problem dabei ist, dass man jetzt im Staatsministerium für Kultur überlegt hatte, dann eine künstlerische Filmförderung für die Arthouse-Filme einzuführen, also die nicht kommerziell erfolgreich sein müssen, aber weil es keinen Haushalt gibt für 2025, fällt die weg. Die kommt jetzt nicht. Das ist schon mal ein schwerer Schlag für den Arthouse-Film. Und auch das Zukunftsprogramm Kino wird nicht verlängert. Und das ist für die Kinos in Deutschland sehr zentral. Und ein weiterer Punkt war noch Kritik vor allen Dingen von den Verleihen, dass sie nicht genug gehört worden wäre, obwohl Claudia Roth angekündigt hatte, den Verleih zu stärken. Der sei für die Aufmerksamkeit des deutschen Films wichtig. Aber es kann sein, dass die jetzt am Ende sogar mehr bezahlen müssen. Also Unausgewogenheit ist so ein Vorwurf, der da im Raum steht.
Okay, es gibt also viele einzelne Kritikpunkte, die jetzt anscheinend auch nicht gelöst wurden. Aber was diese Förderungslandschaft betrifft oder diese Förderungsgremien, da scheint sich doch auch tatsächlich an den Strukturen was verändert zu haben oder zu verändern, oder?
Naja, das Problem ist, es verändert sich schon was, aber Claudia Roth hatte ja angekündigt, dass es eine Reform aus drei Säulen wird. Also nur wenn diese drei Säulen wirklich durchgehen, dann wird es eine effiziente Reform. Dazu gehört also einmal das Filmförderungsgesetz, das haben wir jetzt. Aber dann die anderen Teile, das war einmal die Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender. Das heißt, das gibt es bereits in anderen europäischen Ländern. Die zahlen dann in deutsche Produktionen, sollen ihre Gewinne, die sie in Deutschland machen, wieder reinvestieren. Das gibt es zum Beispiel in Frankreich mit großem Erfolg. Und dann ein Steueranreizmodell. Das sollte sozusagen die heimische Produktion stärken, aber auch internationale Produktionen nach Deutschland holen, die jetzt im Moment nicht mehr kommen. Mhm. Also Stichwort Babelsberg. Und das ist natürlich jetzt alles mit dem Ampel aus obsolet. Also es hatte zwar vorher starke Widerstände gegeben gegen diese Reformen, also zum Beispiel gegen das Steueranreizmodell hatten die Bundesländer sich gewehrt, weil sie meinten, sie verlieren Steuereinnahmen. Aber das ist das sah eigentlich so aus, als wäre das auf einem ganz guten Weg. Aber jetzt ist das natürlich durch das Ampel aus völlig obsolet.
Welche Verantwortung kommt da denn jetzt Claudia Roth zu? Hat sie die Reform in den Sand gesetzt?
Naja, es ist so, wenn man in die Branche reinhört, gibt es ja diese Vorwürfe zum Beispiel von Verleihen, Kinoverbänden. Sie hätte da irgendwie nicht auf die gehört, hätte sich zu stark auf die Produktion konzentriert. Man muss sagen, es gab natürlich diese starken Widerstände gegen Teile der Reformen. Und man weiß nicht, ob jetzt ein anderer Minister oder eine andere Ministerin das wirklich besser hingekriegt hätte. Aber mein Eindruck ist doch, dass Claudia Roth dann doch irgendwie unterschätzt hat, was es doch an Überzeugungsarbeit kostet, so eine Reform wirklich durchzusetzen. Und ja, die Investitionsverpflichtung, Steueranreizmodell, das hatte sie selber ja für unverzichtbar erklärt. Und dass das jetzt nicht kommt, das ist natürlich ein schwerer Schlag. Also deswegen wird sich zeigen, also Claudia Roth hat jetzt das Filmförderungsgesetz durchgekriegt. Das wird für den Film eine Verbesserung werden, aber insgesamt schaut die Branche jetzt in eine sehr unsichere Zukunft.
Christian Berndt über das Filmförderungsgesetz, das heute im Bundestag verabschiedet wurde, einst als großer Wurf angelegt, jetzt nicht ganz so viel davon übrig geblieben. Wir schauen in die Feuilletons von morgen Freitag, den 20. Dezember, und zwar mit Arno Orzesek.
Das christliche Abendland bereitet sich auf die 2024. Geburtstagsfeier Jesu vor, also auch die Feuilletons. Weihnachten, eine Zumutung, aber kurzweilig, heißt es in der Tageszeitung in der Rubrik Midlife-Monologe. Und die vierte Zwischenzeile verlockt, den Text von Anna Fastabend ganz zu lesen. Sie lautet: An der Stelle meiner Eltern hätte ich uns zur Adoption freigegeben. Wir aber waren uns das größte Fest. Weil sich Fastabend als Kleinkind einmal vor einem Weihnachtsmann erschreckt hatte, brachte am Heiligen Abend fortan das Christkind die Geschenke. Armes Christkind, by the way, erinnert sich die Taz-Autorin. Gerade erst auf der Welt musste es für meine nimmersatten drei Geschwister und mich Babyborn und Plastikgaragen von Mattel durch den Kamin wuchten, obwohl meine Mutter doch viel lieber das gute alte Holzspielzeug unter dem Weihnachtsbaum gesehen hätte. Eines Heiligabends wurde das Christkind dann tragischerweise von einem unserer Hunde angefressen und so liegt es seitdem kopflos in seiner Krippe. Und heute sitzt Fastabend als Berliner Provinz-Millennial tödlich beleidigt beim nächsten familiären Weihnachtsessen, weil sich auf dem Land wieder mal niemand für meine Heldsternchen-Innentaten im Großstadtdschungel interessiert. Schön schlecht gelaunt, Anna Fastabend. um beim Thema zu bleiben. In der Weihnachtszeit wird Singles ihr angeblich mangelhafter Beziehungsstatus oft besonders bewusst. Dabei offenbart der Blick um einen herum eine ganz andere, bittere Wahrheit, heißt es in der Tageszeitung Die Welt. Eden Petrici denkt an Sonnenfeier und Wintertagen oft, sie sollte unbedingt einen Partner finden, doch dann folgt der Reality-Check. Und der sieht vor Weihnachten so aus. Überall Paare, die sich um die banalsten Dinge bekriegen, ob beim Spazierengehen, im Auto, beim Bäcker oder auf dem Spielplatz. Es gibt anscheinend unendlich viele Gründe für Streit. Als langjährige Singlefrau muss ich das wohl vergessen haben. Diese Probleme habe ich nicht. Ich greife im Geschäft einfach zu den Pilzen, die ich will. Mal braun, mal weiß, manchmal Shiitake. Wen jucken schon Pilze? Gut, manche Pilze jucken, aber das ist ein anderes Thema. Diese Paare, die sich in aller Öffentlichkeit bloßstellen und in endlosen Machtkämpfen gefangen sind, geben mir zu denken. Das will ich auf gar keinen Fall für mich. Bevor jemand auf die Idee kommt, Eden Petrici zu daten, zwecks Beweis, dass Zweisamkeit auch nett sein kann, gerade Weihnachten, stopp. Die Weltautorin hat sich für die Feiertage bereits mit ihrer Tante Isa verabredet, die nach 60 Ehejahren verwitwet ist und, bei aller Trauer, die neue Freiheit schätzt. Das dazu. Unterdessen liest sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung teils wie eine Veröffentlichung von Fridays for Future. Unter der Überschrift »Mit der Abrissbirne auf Abschiedstour« wettert Joachim Müller-Jung gegen die Absichten der FDP, das Bundesumweltamt abzuwickeln, das laut FDP-Generalsekretär Buschmann nur eine staatlich finanzierte Aktivisteneinrichtung ist. Damit, so Müller-Jung, wirkt die Partei seltsam unmodern, rückwärtsgerichtet und in ihrem Populismus geradezu bieder. Wieso tut sich eine Partei sowas an, die für sich in Anspruch nimmt, den Zukunftsoptimismus in die Politik zurückzubringen? Der FAZ-Autor Hubertus Spiegel grübelt, wie die letzte Generation, sie will sich umbenennen, künftig heißen könnte und schlägt unter Rückgriff auf Goethe von Eichendorff und Co. den Namen Katzenjammer vor. Spiegels ökologisch korrekte Begründung: Nach dem Jahrzehnt um Jahrzehnt gewaltiger werdenden Rausch des Energieverprassens beklagen wir jetzt, wie scheinheilige Saufnasen, den gewaltigen Kater des Klimawandels. Die Süddeutsche Zeitung berichtet vom Sieg gegen das ZDF, das Deutschlands ehemals oberster Cyberwächter Arne Schönbohm errungen hat. Jan Böhmermann hatte im ZDF-Magazin Royal Schönbohm in die Nähe russischer Geheimdienste gerückt, woraufhin der Betroffene von Innenministerin Nancy Faeser degradiert wurde. Laut Gerichtsurteil dürfen mehrere Behauptungen nicht wiederholt werden. Zurück zur Unterhaltung. Das Magazin Der Spiegel interviewt Robbie Williams und der behauptet: Menschen sind Schwachköpfe. Sind sie wirklich? Wir sind nur auf der Welt, um zu besamen und Kinder zu zeugen, damit die Spezies weiterlebt. Wir denken eben wirklich mit dem Schwanz. Das ist die einzige echte Motivation, die wir in uns haben. Daraufhin Anja Rützel vom Spiegel: Das ist noch pessimistischer, als ich dachte. Und das war's. Tschüss.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.